so vor ungefähr 10 Jahren saß ich beim Essen mit meiner damaligen Partnerin und habe dann gerade so die ersten Persönlichkeitsbücher gelesen, Psychologiebücher, und da ging es darum, wie kann ich mehr emotionale Nähe zu meiner Partnerin aufbauen. Ne? Und dann sitzen wir so beim Tapasbar, gerade ein Weinchen aufgemacht, und dann frage ich so, Schatzi, wollen wir eigentlich mal über unsere Bedürfnisse reden, so was uns wichtig ist. Ja, wir streiten ja so oft in der Vergangenheit, und sagt sie so, wieso, andere haben doch auch Probleme, ist doch in Ordnung und so. Und einfach das Gläschen gedrückt und ja, einfach angestoßen und wieder weiter getrunken. Und das Thema schön unterdrückt. Hm. Kennst du den Klassiker?
Ja, kenne ich ja.
Genau. Und wieder hat man eine Chance verpasst, oder hatten wir damals eine Chance verpasst, eigentlich über das, was uns wirklich wichtig ist, uns emotional auch wieder näher zu kommen, haben wir wieder verpasst.
Wir sind Sarah
und Ronny.
Und das hier ist Best Life NLP.
Ein Podcast aus dem echten Leben über Gedanken, Gefühle und Verhalten.
Und allem, was dazwischen oft schief geht.
Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Nähe und Abstand.
Reaktion und Entscheidung.
Echt, direkt und manchmal das, was du vielleicht nicht hören willst.
Aber vielleicht brauchst. Denn wie wir denken, fühlen und handeln, formt mehr, als uns bewusst klar ist.
Und in dem Sinne sind wir schon voll im Thema drin. In dem Sinne herzlich willkommen zur neuen Folge von Best Life NLP. Und heute geht's um?
Emotionale Nähe.
Emotionale Nähe. Ne? Also emotionale Nähe in Beziehungen. Ne? Und Beziehungen gibt's ja, und das ist das Spannende, als wir, Sarah, du hast dir ja den Titel ausgedacht mit der emotionalen Nähe. Und am Anfang, als wir so darüber geredet haben, waren wir immer nur so in so klassischen privaten Beziehungen drin. Mhm. Aber geht ja auch anders, ne?
Ja, geht auch anders. So,
gibt ja auch im Business halt emotionale Beziehungen, ne? Und ich glaube, deswegen ist es
schwierige emotionale
Beziehungen, ne? Und gleichzeitig trotzdem, wenn wir jetzt wieder zum Privaten zurückgeben, kennst du so diese Beziehungen, die einfach nebeneinander herleben und auch mit Abstand sitzen, so ganz, ganz krass, die sitzen manchmal 3 Meter auseinander und du denkst so, hey, sind die noch zusammen eigentlich oder nicht? Kennst du sowas?
Ja, ich kenne das total aus meiner vorherigen Beziehung halt auch. Ja. Und da war das mit dem Probleme so wegschieben halt auch richtig krass. Also da sind halt Sachen passiert, die auch echt nicht schön waren. Also ja. Ein harmloseres Beispiel ist zum Beispiel, wir hatten einen Streit. Und dann kam mein damaliger Partner ins Schlafzimmer, wo ich gerade war, und hat eine Mango nach mir geschmissen.
Oh.
Und ich fand das super schlimm so in dem Moment, aber habe das dann danach so Leuten einfach erzählt, als wäre das so voll lustig für mich gewesen. Ja. So einfach so übergangen für mich selbst. Also einfach voll bescheuert. Und heute denke ich so, hey, wie konnte ich denn einfach da so drüber hinweggehen? Auch ich habe ihn nicht darauf angesprochen oder irgendwas. Ich habe das einfach als eine lustige Story danach verkauft.
Ja, ist krass. Ne? Viele würden ja jetzt sagen, Mango schmeißen, sehr respektloses Verhalten an der Stelle. Ne? Kurze Frage, hat er getroffen oder nicht?
Nee, hat nicht getroffen.
Zum Glück, aber er hat
einen schönen Fleck an der Wand.
Ich hoffe, du hast ihm Feedback auf seine Wurfqualitäten gegeben.
Ja, habe ich tatsächlich. Es hat die Situation noch schlimmer gemacht.
Okay, es hatte Feuer noch. Es ist wie so ein bisschen nochmal das Holz in den Kamin reinzuwerfen. Ja. Ne? Okay, jetzt merkt er gerade, ich mache das jetzt so lustig. Natürlich kommen wir auch gleich zum Thema zurück, aber vielleicht ist es ein sehr guter Punkt gerade, weil Humor ist eine schöne Ressource, um Dinge aus der Vergangenheit zu verarbeiten. Und auch da erleben wir immer wieder, dass Leute und die Humorfähigkeit der Leute echt im Keller ist. Ne? Und wenn die im Keller ist, dann wird es auch kein schönes Leben werden. Nee. Ne? Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem nicht so schönen Thema. Und da ist ja dann ganz oft so, wenn ich dir richtig zugehört habe, gerade ist es ja so, dass du dann einfach, du hast es überspielt.
Ja, total. Ja? Also alles, was da so passiert ist, was negativ war, habe ich als was Lustiges überspielt.
Ja. Das ist krass. Es erinnert mich auch voll an meine lange Beziehung mit meiner Ex-Frau. Auch da irgendwie immer überspielt und immer so, es waren auch so Szenen, man möchte sich oder wir wollten uns dann damals nicht, habe ich so das Gefühl gehabt, auch nicht nur von mir, auch von ihr, so dieses Thema, nach außen muss das alles okay aussehen. Wir waren immer so das Traumpärchen, ne, so nach außen, und das Bild musste aufrechterhalten werden, und das hat mich auch total getriggert, so damals auch, ne? Und hat jetzt auch nicht für emotionale Nähe im klassischen Sinne gesorgt, ne?
Also ich hatte das tatsächlich jetzt nicht so, dass ich das Bild so aufrechterhalten wollte, aber mein Ex-Partner total, der hat mir auch verboten, mit anderen über unsere Probleme zu reden.
Oh, ja.
Und tatsächlich war das am Ende auch der Trennungsgrund. Da habe ich meine Schwester damals angerufen und habe ihr so alles, was da so in der Beziehung passiert ist, was ich über 10 Jahre hinweg so unterdrückt hatte, habe ich ihr einmal erzählt und rausgelassen. Und als ich dann nach Hause kam, hat er gefragt, wo warst du? Und ich gesagt, ich habe mit meiner Schwester telefoniert, habe ihr alles erzählt, was hier so war, habe ihr ein paar Beispiele genannt. Und dann ist er voll ausgerastet und gesagt, wenn du mich so hintergehst, dann können wir uns auch gleich trennen. Und dann haben wir das auch getan.
Ist es so gekommen, ne?
Ja.
Das ist krass, ne? Ja, und wir hatten das ja beim letzten Podcast, Streit in Beziehung, ne? Wenn man dann nicht mehr vernünftig in Anführungszeichen miteinander spricht und auch über die Bedürfnisse spricht, dann kommt es nicht zu emotionaler Nähe, ne? Und vielleicht, glaube ich, ganz gut, hast du so eine Idee, warum man eigentlich in vielen Beziehungen so den emotionalen Kontakt zueinander verliert, der meistens ja ganz am Anfang da war.
Ja.
So, ne? Hast du eine Idee? Wie ist es für dich? Also
ich glaube, dass viele Dinge so zur Gewohnheit werden, dass auch die Dinge, die man füreinander tut, zur Gewohnheit werden, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, dass es so dadurch ein bisschen einschläft. Dass man irgendwie nicht mehr so Dankbarkeit für den anderen empfindet und weiß, was man an dem anderen hat.
Ja, krass, glaube ich auch, ne? Das ist so, der Klassiker in der Beziehung ist ja am Anfang, man sucht sich jemanden, die oder der unterschiedlich ist zu einem selbst, ne? Und am Anfang feiert man die Unterschiede.
Und daher findet man sie doof.
Findet man den Scheiß und kritisiert den Partner die ganze Zeit dafür, ja? Deswegen glaube ich eher ein bisschen an das Konzept, dass man, wenn man Gemeinsamkeiten hat, dass das doch stabiler hält. Also so zumindest aus unserer Coaching-Erfahrung die letzten 10 Jahre, ist das immer wieder, wenn man mal so eine ähnliche Idee hat im Leben, dann ist man da schon auf einem guten Weg, ne? Um sich auch, und um dann auch so eine Tiefe halt aufzubauen. Aber der Alltag frisst natürlich auch brutal oftmals die Verbindung, ne? Man funktioniert einfach, da sind 1000 To-Do-Listen, man ist in 17 Rollen drin, ne? Gerade auch im, ja, also Business.
Vielleicht verschieben sich da auch die Prioritäten einfach falsch.
100%, ne? Ich kenne es noch von mir, wo ich angefangen habe mit der ganzen Selbstständigkeit. In wie viel, Prioritäten, in wie viel Rollen war ich da drin, ne? Businessaufbau, neuen Job vielleicht auch mal. Du bist dann in 1000 Rollen, hast noch Sport, hast noch Verpflichtung, hast noch Ehrenamt, 15.000 Sachen und man stellt sich selbst immer auf die
allerletzte Position.
Auf die letzte Position, ne? Und dann geht deine Energie krachen, ne? Und dann kommst du nach Hause und sollst dann noch in den emotionalen Kontakt gehen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und das, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, das ist, haben wir auch schon erlebt, ne, so eine Zeit. Und dann ist natürlich cool, dann hast du damals zu mir gesagt, was heißt damals, ne? Wir kennen es auch 3 Jahre jetzt erst, aber wir haben auch so eine Phase gehabt, da habe ich viel gearbeitet und dann hast du dir was gewünscht.
Dass wir mehr Zeit miteinander verbringen.
Genau, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, ne? Ja. Und dann habe ich erstmal Nein gesagt. Nein, Quatsch. Nein. Natürlich nicht Nein gesagt, sondern wir haben uns dann natürlich unterhalten darüber, wie wir das zusammen hinkriegen. Was würdest du sagen?
Ist ganz schön geworden.
Ist ganz schön geworden. Aber gut hinbekommen, ne? Ja. Ja, und also das ganze Thema Alltag frisst sozusagen die emotionale Verbindung auf, ne? Dann habe ich noch einen Punkt, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so dieses Thema Nähe macht verletzlich.
Also ich kenne es jetzt von mir selbst nicht so, habe ich nicht so ein Thema mit, aber ich weiß, dass es bei vielen so ist, ja.
Ja, ne? Ist so, man macht sich dann irgendwie angreifbar und so, das sind so, laufen so die alten Programme der Eltern von früher noch mit, ne? Man darf sich nicht zeigen und so weiter und so fort. Das hat ja viel mit der Kindererziehung und so auch zu tun, ne? Aber auch im Job, ne? Da lernen wir, ich weiß noch, als Führungskräfte damals, dann lernen wir als Führungskräfte, gerade wenn du Kontrolle behalten willst, ne? Auch das ist ja ein Sabotageprogramm, ne?
Das habe ich auf jeden Fall.
Das hast du auf jeden Fall, ja. Okay, ja, schön, dass wir mal drüber geredet haben, ja. Können wir wegmachen, ja. Aber gerade wenn du so hast ein Team, willst, du hast einen hohen Anspruch. Was ja erstmal eine schöne Sache ist. Du möchtest mit deinem Team was erreichen. Und jetzt schlägt das aber um in so einen Kontrollzwang, will ich jetzt vielleicht noch nicht sagen, aber und dann hältst du vielleicht auch ein bisschen so die Distanz zu deinem Team. Jetzt redet dir deine Führungskraft, so alte Schule, 80er Jahre noch, halt mal genügend Abstand, ja, halt mal Distanz zum Team, mach dich nicht auf der Ebene. Und das ist natürlich absoluter Bullshit, wenn du dir Jürgen Klopp zum Beispiel anguckst, hier ehemalige Trainer von Liverpool, ne? Absolute emotionale Nähe und gleichzeitig eine klare Richtung vorgelebt. Also das ist so dieses, ja, entweder oder, nee, sowohl als auch. Also es geht ja beides. Wie schaffe ich eine emotionale Nähe? Weil, sorry, wenn ich 12, 13, 14 Stunden im Job mit meinen Menschen um mich herum verbringe, ey, dann ist das eine stabile Beziehung, würde ich jetzt mal sagen, die du über vielleicht 5, 6, 7 Jahre, ich habe jetzt jemanden, einen Teilnehmer gerade beim Training gehabt, der ist 35 Jahre in der Firma. Das heißt, das sind ja echte Beziehungen, die dort da sind. Und dann muss ich mir mal die Frage stellen, was für eine Qualität von Beziehung will ich haben, oder?
Ja. Ja, oder? Absolut.
Also es muss doch geil sein, ne?
Und wäre gut, wäre auf jeden Fall wünschenswert.
So, und auch da, ne, will ich dann jedes Mal in eine Rolle reinschlüpfen, wo ich emotional distanziert bin. Ja, habe ganz oft auch erlebt, Führungskraft auf Arbeit dreht richtig durch, macht richtige Täter, also richtiger Täter. Also Täter im Sinne von, jetzt dominiere ich mal die Leute und haben zu Hause nichts zu melden. Also zu Hause die Partnerin oder der Partner die Ansagen macht, ne? Also und das, ne, also wie kriege ich auch Balance ins Leben rein? Ne? Ich glaube, das Thema kennen auch einige. Ne? Also einmal.
Ja, aber auch diese Bedürfnisse, die dann da im Grunde ja in der zweiten Reihe sozusagen entstehen, einfach zu übergehen, ist, glaube ich, oft so ein Thema. Also ich weiß, dass zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich einen sehr fiesen Arbeitgeber, der auf vielen Ebenen sehr aggressiv uns gegenüber wurde, auch in den Meetings. Wir mussten jeden Tag 4 Stunden Meeting machen und dann hat er uns angeschrien, warum wir unsere Arbeit nicht hinkriegen und weil uns 4 Stunden am Tag leider gefehlt haben. Und ich habe das einfach so ausgehalten, obwohl ich es ganz schrecklich fand. Und dann kannten wir uns, glaube ich, 3 Wochen und dann habe ich gekündigt. Also weil ich gemerkt habe, sorry, ist nicht normal. Es geht krass, viel besser.
Ne? Ist krass, wie leidensfähig wir in so Situationen sind. Ne? Und trotzdem baut das ja, also wenn der, sag ich mal, der Vorgesetzte eher mit sich selbst sehr viele Themen hat.
Ja, die und, hat er bestimmt.
Und die auf dich überträgt, ja, oder aufs ganze Team überträgt, dann ist mal, ist ja die Frage, wie sehr hast du Lust drauf? Ne? Ich habe auch so das Gefühl, dass immer mehr Menschen im Job auch bewusster werden. Habe ich so das Gefühl, das ist ein bisschen generalisiert jetzt, aber das Gefühl haben, dass sie merken, das will ich eigentlich nicht mehr. Ne? Und jetzt aber die Frage, kommst du aus diesem System so einfach raus? Ne? Hab auch manchmal Coaches, die in so Partnerschaftssystemen drin sitzen, wo die rufen an und sagen, ey, ich würde mich gern verändern, aber wenn ich das meinem Partner erzähle, dann knallt's. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht körperlich, aber im Sinne von, da muss ich mir erstmal was anhören und dann wird da psychisch auch Druck ausgelöst und so. Und da ist man schon, auch da wird keine emotionale Nähe aufgebaut in dem Thema, ne? Und das ist natürlich schade, ne? Ja. Also, wie kriegen wir jetzt hier emotionale Nähe hin? Ja? Also, was auch noch spannend ist, natürlich diese ganzen subbewussten Bremsen aus der Vergangenheit. Mhm. Also alles, was wir so im Elternhaus, in Erziehung erlebt haben, die ganzen Glaubenssätze, die wir mitgenommen haben. Kennst du da auch so Themen?
Ne? Ja.
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 Ja, also ne, auch das, man ist ja mal vorsichtig, man hält mal ein bisschen Abstand, man hält mal ein bisschen Distanz, man zeigt nicht so viele Gefühle, sonst werde ich wieder verletzt. Ne? Auch so die persönlichen Erfahrungen, das hilft jetzt natürlich auch nicht sich. Also man macht sich halt auch verletzlich, ne? Oder sagen wir mal so, am Ende machst du dich selbst verletzlich, der andere Partner kann dich gar nicht verletzen. Am Ende bewertest du es so, dass du verletzt worden bist, weil du es so interpretiert hast. Ne? Also nur, sagen wir mal, weil jemand geht aus der Beziehung nach 10 Jahren, wenn man von außen drauf gucken würde und da wären jetzt keine Emotionen drin, da würde man sagen, habe ich auch schon erlebt, im Coaching mal sagt sie, ja, er ist halt gegangen. So, und ich so, ja und? Ja, er ist halt gegangen, muss man das Beste draus machen. So, ja, habe ich auch schon erlebt. Also es gibt auch genau das Gegenteil. Aber viele sind ja doch dann stark mitgenommen, wenn solche Ereignisse passieren. Und dann ist immer die Frage, was mache ich draus? Ne? Wie gucke ich rückwirkend auf die Themen aus der Vergangenheit? Ne? Und jetzt kommt das Wichtigste, wie schließe ich Frieden mit der Vergangenheit? Weil das Schöne ist ja, ist vorbei. Und trotzdem, kennst du auch, belastet es die Leute in Zukunft ja schon stark oder im aktuellen Leben auch oftmals stark. Ne?
Ja, also würdest du sagen, wenn du im Außen gute Beziehungen haben willst, sollst du erstmal im Innen eine haben.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also die besten Beziehungen und die beste emotionale Nähe fängt ja erstmal im Innen an. Ne? Mhm. Also wenn ich mit mir selbst, also wenn ich mich nicht liebe, wenn ich mich nicht auf die Nummer 1 stelle in meinem Leben, Da höre ich jetzt schon die ersten Stimmen. Egoismus, ja, so, ja, auf jeden Fall. Weil wenn du nicht gut drauf bist, kannst du dem anderen im Außen auch nicht helfen. Ne? Das ist so die ich helfe mal den anderen Krankheit. Mhm. Sehen wir auch immer wieder, dass die Leute dann kommen und irgendwann energetisch zusammenbrechen, ja, sich einliefern lassen und so weiter und so fort, weil sie einfach konstant über Jahre vergessen haben, sich selbst zur emotionalen Nummer eins zu machen. Und wenn ich und bei mir war das ja genau das Gleiche. Ich war früher eher, Gefühle war eher irgendein Wort, was ich in irgendeinem Buch mal gelesen habe, aber habe ich nicht zeigen wollen. Ne? Einige Seminare geheult wie ein Schlosshund, meine eigenen Themen aufgearbeitet. Und das ist natürlich am Anfang, da schreien jetzt deine inneren Persönlichkeitsanteile oder deine inneren Kinder schreien jetzt nicht Juhu, weil du da rangehst und sagen, endlich geht der mal.
Aber danach vielleicht.
Ja, aber das Krasse ist, wenn du diese Bremsen im wahrsten Sinne mal gelöst hast, ja, dann bist du einmal 10 Kilo leichter, ohne dass du abgenommen hast, sondern geht's mal richtig nach vorne. Ja. Ne? Und das sehen wir immer wieder, das ist lustig, die Leute fragen ja immer wieder, was ist der Unterschied zwischen NLP Practitioner, NLP Master? Und wenn du dir halt eine stabile Sprache im Practitioner aufbaust, Ziele, ein Leben schaffst, wie du es willst, ist der Master eben genau das. Du guckst halt hinten in den Kofferraum rein und du guckst, was zieht denn dich da eigentlich zurück? Und jetzt machst du den Kofferraum auf. Und das Witzige ist, oder nicht so Witzige ist, da ist gar nichts drin, aber es zieht dich trotzdem zurück. Und das sind diese ganzen unbewussten Gummibänder, diese unbewussten Bremsen, die da drin sind. Und wenn ich da nicht rangehe und die nicht wegmache, schränkt es mich in Zukunft im Leben in diesen Bereichen immer wieder ein. Und vielleicht kennst du es auch, es ist wie so eine Boje, die man unter Wasser drückt und die kommt leider, man drückt es immer weg, man drückt die eigenen Themen weg und die kommen leider zu den beschissensten Zeiten, sorry für das klare Wort, aber zu den schlimmsten Zeiten kommen die hoch und flanken dir dazwischen, da wo du es nicht gebrauchen kannst.
Ja, und deshalb, also ich mag den Practitioner wirklich gerne, aber der Master, ich finde ihn so viel geiler. Das ist mein absolutes Lieblingsthema.
Ja, der Master. Ja, das Problem ist bloß, du kannst den Master im Grunde genommen nur machen, wenn du dieses stabile Fundament aus dem NLP Practitioner hast. Sprache, wie rede ich mit mir selbst? Gute Zielearbeit, wie kriege ich die inneren Konflikte raus? All diese coolen Sachen, die wir im Practitioner machen. Und da sehe ich ganz häufig, wenn wir wirklich erfahrene Trainerinnen, Trainer, Coaches, Berater auch in unseren Seminaren drin haben, die, sag ich mal, ihr Business nochmal schleifen wollen, dass die immer wieder erzählen, oh, da war ich, da als erstes Training außerhalb von meinem Business-Kontext und so bin ich mal gleich ins spirituelle Seminar reingegangen. Und die Leute einfach ungefähr nach 3 Minuten das erste Mal heulen, weil die das krasseste Lebenstrauma rausholen. Und sorry, das wird nicht funktionieren, wenn du nicht eine stabile Sprachausbildung hast, Glaubenssätze, Gedanken, ja, Emotionen, Gefühle sozusagen in die richtige Richtung zu steuern. Und das ist das Geile beim NLP Practitioner. Du hast diese sprachliche Lockerheit, die du mit dir selbst entwickelst. Und gehst dann im Master an Themen ran, die du bisher noch sehr, sehr lange zurückgeschoben hast und gehst auf einmal gerne und mit einer entspannten Leichtigkeit an die krassen Themen ran. Und das ist was es dir absolut geil rausknallt.
Du meinst, du kommst dann nicht richtig ans Ziel oder das zerschmettert dich so ein hartes Thema dann einfach, wenn du die Skills nicht hast?
Das zerschmettert, das reißt dich auseinander und nur heulen bringt auch nichts. Das ist ja das Ding, weil gibt dann immer Leute, die sagen, das ist die eine Methode, wo es hinführt. Das ist völlig unterschiedlich. Manche brauchen eine Methode, wo es systemisch ist. Manche haben ein Thema, wo es ein kognitiver Ansatz ist, wo man überhaupt erstmal Klarheit wieder gewinnen muss. Und manche brauchen eine Methode, wo es in die Umsetzung geht, es mal zu tun. Ne? Mhm. Gestern wieder bei einer großen internationalen Biermarke aus Holland, die man kennt, ich war unterwegs, habe Trainings gegeben, da war wieder einer, der war kognitiv so stark und ich konnte nach 3 Minuten ungefähr sagen, was genau sein Thema ist. Nämlich, er kommt damit nicht in die Umsetzung, weil er zu anspruchsvoll denkt. Und dann guckt er mich an und sagt, das gibt's ja gar nicht. So, meistens, wir kennen es doch erst 3 Minuten. Sag ich, naja, wir machen das ganze Thema ja auch schon ein bisschen. Und also da merkt man schon, es gibt nicht die eine Methode. Und das ist das Geile im NLP. NLP holt immer die richtige Methode raus, die du für den Kontext, die Situation und das Ziel benötigst. Mhm. Ja, und das machen viele andere Methoden nicht. Die sind stark in einem bestimmten Bereich. Und deswegen bin ich einfach so begeistert. Ne?
Ja.
Das ist cool.
Bin ich auch, wie du weißt.
Ich liebe es.
Ich bin NLP-süchtig geworden in den letzten Jahren.
Man muss ja sagen, da muss ich jetzt mal eingreifen, wenn ich dann, also wir kennen uns ja jetzt seit knapp 3 Jahren, sage ich mal, ne? Und auch übrigens wichtig, am 27.05. Das erste Mal gesehen, das ist wichtig, dass man, das habe ich als Mann gelernt, das muss man wissen. Früher war das so eine
Es war jetzt auch nicht schwer zu merken, weil es ein Tag nach deinem Geburtstag ist.
Okay, habe ich jetzt Glück gehabt, ja, aber es war früher auch eher so eine Nebeninformation, die habe ich gemerkt, ist deutlich wichtiger, dass man sich die wichtigen Dinge im Leben auch merken möchte. Und da war Sarah natürlich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen nerdy, ein bisschen extrem, aber ich war dann abends schon immer kaputt. Und Sarah hat gesagt, komm, wir machen noch die eine Übung. Ob das Geburtsvorbereitung war, ne? So 3 Stunden, weißt du noch, die Übung?
Ja, das war
zur Geburtsvorbereitung. Dann, jetzt kommt das Verrückte. Jetzt ist trotzdem bei der Geburt alles anders gekommen. Aber was war der Vorteil, dass du dich darauf vorbereitet hast?
Ich war auf alle Situationen irgendwie vorbereitet, die passieren konnten. Und ja, das war, also es war eine wilde Geburt, aber ich habe eine total positive Erinnerung so da dran.
Ja, ne? Ja. So, und das ist das Coole, ne? Dass man da auch am Ende kommt oftmals anders, aber du bist im Geiste und im Gefühl und auch in der Handlung später auf vieles vorbereitet.
Ja.
Und dann bist du nicht so überrascht, ne?
Ja, nicht nur das. Also es war ja nicht nur, dass ich nicht überrascht war, sondern es war einfach so, dass ich mich innerlich sehr gut vorbereitet gefühlt habe.
Ja.
Okay. Obwohl ich nicht wusste, was mich erwartet, weil so eine Situation kennst du einfach nicht, wenn du sie nicht erlebt hast. Aber es war einfach, es hat sich sicher angefühlt für mich.
Ja,
wir sind voll vom Thema angekommen.
Ja, ja. Ja, ich wollte nur sagen, Übung macht die Meisterin an der Stelle. Und ich durfte sehr schön viel mit dir üben. Mhm. Das, obwohl ich schön müde war immer zu dem Zeitpunkt. Aber ist auch ein guter.
Bitte schön, würde ich mal sagen.
Gerne, ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, so, emotionale Nähe. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir ja unterschiedliche Dinge gelernt. Gerade eben, wir haben gemerkt, der Alltag frisst unsere Beziehungen auf, Nähe macht verletzlich, ja. Wir haben es vielleicht aus der Familie heraus nicht so richtig gelernt. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ist ja auch manchmal so, der eine will gerade emotionale Nähe, die andere möchte gerade was anderes machen, gerade weil es einfach einen zeitlichen Kontext auch gibt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn machen, um sich emotional näher wiederzukommen? Egal, ob im Job oder in der privaten Beziehung. So, hast du eine Idee? Baby, was?
Naja, wir haben ja eben schon gesagt, mal bei sich selbst anfangen, sich selbst auf die Nummer 1 stellen, sich zu sich selbst eine gute Beziehung haben, wäre ein guter Anfang, um auch im Außen gute Beziehungen zu haben.
Ja, genau, das ist schon mal ein guter Anfang, ne?
Ja. Also ich merke das zum Beispiel auch voll krass in so dieser Konstellation Mutter-Kind. Mhm. Wenn ich mich die ganze Zeit in einer irgendwie schwierigen Phase, wo er einen Sprung hatte oder so, komplett aufgeopfert habe für ihn und immer nur für ihn alles gemacht habe, für ihn da war, dann hat mich das innerlich komplett kaputt gemacht. Ja. Ich war einfach kacke drauf. Ich bin wegen allem dann ausgerastet, wenn er wieder geweint hat. Und wenn ich einfach auf mich geachtet habe, mich gesund ernährt habe, zu meinem Sport gegangen bin, was mir totalen Ausgleich gibt, dann war ich auch gut drauf und konnte diese Situationen, die sehr schwierig waren, viel besser überstehen.
Krass, so Balance auch, ne? Höre ich gerade raus, ne? Ja.
Also ich glaube, wenn ich mich nicht selbst auf die 1 stelle, bin ich eine schlechtere Mutter. Auch wenn das richtig blöd klingt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich war eine bessere Mutter für Henry, wenn ich mich auf die Nummer 1 gestellt habe.
Ja, krass. Ne?
Triggert jetzt vielleicht richtig viel.
Wahrscheinlich schon.
Aber ist halt echt so gewesen. Es war ja nur meine Empfindung. Ja. Das kann ja jeder anders sehen.
Ich würde da voll mit reingehen. Ich sehe das auf den Ausbildungen, in den Ausbildungen immer wieder. Ne? Die Leute, die sich, also die zu nett zu anderen im Außen sein sollen, da sage ich, sei doch erstmal nett zu dir. Und dann geht's mal richtig los im Seminar. Ne? Also, aber und dann setzt du dich irgendwann wirklich auf die 1. Und ich sag mal, das ist ja so die Idee, ein Nein zu jemandem anderen im ersten Moment ist eigentlich ein Ja, etwas später aber, weil du erstmal ein Ja zu dir bringen musst. Ne? Und wenn du dann, da war ja auch Balance gerade drin, in der Energie drin bist, in der richtigen, dann kommst du, dann bist du auch ausgeglichen und dann haben wir auch Zeit für, sag ich mal, uns emotional wieder zu begegnen. Ne? Ich habe noch eine Sache mal gehabt, das habe ich selbst in einem Podcast mal gehört, vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren oder sowas gewesen. Das ist so ein Stärkentagebuch über die Partnerin und den Partner zu führen. Also jeden Tag sich, wenn man sich nochmal zurückerinnern möchte, also wenn du mal irgendwann morgens aufstehst und dich fragst, Mensch, warum bin ich eigentlich noch mit der älteren Frau zusammen neben mir? Oder mit dem älteren Mann?
Ja, okay.
Dann solltest du auf jeden Fall mal ein Stärkentagebuch führen und mal reinschreiben, was finde ich, nicht nur Stärkentagebuch, was finde ich eigentlich toll an meiner Partnerin, an meinem Partner, und jeden Tag etwas anderes dort reinschreiben. Das wird erstmal anstrengend am Anfang, aber ich habe es ja auch mal gemacht. Und dann ist aber so, dass dir irgendwann die krassesten Sachen auffallen, weil sich dein Fokus ja total verändert.
Mhm.
Weil du wieder die schönen Seiten an deiner Partnerin, deinem Partner entdeckst. Das funktioniert übrigens auch im Business-Kontext mit Mitarbeitenden, die du nicht für fähig hältst.
Mhm.
Wenn du da mal Stärken guckst und so, aber und deine emotionale Blockade löst, nein, der hat keine Stärken, dann wird dir irgendwann auffallen, die Person ist ja mal eingestellt worden, weil sie richtig viel konnte.
Mhm.
Und, genau. Und dann frag dich mal, warum die nach 3 Jahren nicht mehr so viel kann. Das muss nicht nur an den anderen liegen.
Und dann kriege ich meinen Stärkentag
ja, von dir. Ja, das kommt noch, Schätze. Das kommt noch. Wir lösen das noch auf in einem der nächsten Folgen an der Stelle. Ja. Genau, ja, dann, was mir auch noch einfällt, ist so ein Tipp, weniger Rollen. Also viele sind ja in 1000 Lebensrollen drin. Da bist du im Verein, da bist du im zweiten Sportverein, Tanzverein, noch was, bist noch irgendwie, gehst noch einkaufen für die Oma, hast noch, keine Ahnung, bist vielleicht die Woche 4 Tage unterwegs, wenn du irgendwie in einer Firma arbeitest, willst dann aber noch, also bist irgendwie in 1000 Dingen, dann fühlst du dich verpflichtet, deine Familie zu sehen, noch jedes Mal da irgendwo hinzufahren, einfach um deine Mutter glücklich zu machen, weil deine Mutter, ne, Familie, so nach dem Motto, kann man sie nicht aussuchen, ne? Was gibt's noch da für Rollen? Aber beschreibt schon eigentlich ganz gut, ne?
Genau. Schwester, Freundin von ja. Dem und der und
das muss man, ne? Und wenn ich im Urlaub bin, dann muss ich an 7 Tagen alles sehen und so. Ja. Also man fühlt sich in so vielen Rollen, die man, so Erwartungen, die man auch erfüllen muss in verschiedenen Rollen. Und da würde ich mal erstmal sagen, denk nochmal drüber nach. Du musst erstmal die Erwartung dir selbst gegenüber erfüllen, dass es dir gut geht. Das wäre mal die Nummer 1. Und dann kommt alles andere irgendwann auf der 2, 3, 4. Und da sagen jetzt viele, ja, so einfach ist es aber nicht. Und du hast recht, so einfach ist es nicht. Aber wenn du das Konzept zumindest mal darüber nachdenken möchtest, dann wirst du sehen, da könnte was dran sein, wenn man erstmal nochmal ein bisschen ausmistet. Mhm. Ja, also man könnte das auch so machen. Viele, die zum Beispiel vom Practitioner nach Hause kommen, die überprüfen ihre Beziehung nochmal auf, wer gibt mir eigentlich Energie und wer zieht mehr Energie. Mhm. Und dann merken sie auf einmal, das Leben wird schöner, weil die Leute, die dann noch drumherum sind, selbst wenn du Sachen machst, wo andere sagen, die ist verrückt. Also was heißt
das? Macht man nicht.
Das macht man nicht. Also vom Standard abgerückt. Sie ist verrückt. Na, die will sich selbstständig machen. Das war noch nie bei uns in der Familie da. Ne? So, also sie ist verrückt. Ne? Sie ist verrückt. Also einfach verrückt von dem Standard der Familie. Ne? So, daher kommt ja auch das Wortspiel. Und dann zu sagen, danke, dass ihr es gesehen habt. Ich mach's gerne. Ja, weil ich bin mir selbst etwas wert, ne, und möchte gerne da was verändern. Und ich akzeptiere euch, dass ihr das nicht wollt, aber ich mache das und dann geht's schon mal vorwärts. Ja, und die letzte Sache, die mir noch einfällt, ist tatsächlich so dieses Thema, über die emotionalen Bedürfnisse zu reden. Ich glaube, das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon gehabt. Und immer wieder auch mal. Das, was mir wichtig ist, auch, sag ich mal, gegenüber meines Partners, wenn ich emotionale Nähe möchte, auch auszudrücken. Und da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Stell dir mal vor, du bist in einer Partnerschaft, auch früher, du bist ja in einer Partnerschaft, aber vielleicht geh noch mal zurück. Aber stell dir mal vor, was würdest denn du tun? Du willst mit jemandem reden, aber die andere Person, kennst du das? Die will gar nicht mit dir reden darüber. Die sagt, das ist dein Problem. Klär das mal mit dir.
Ja.
Ja?
Oh, schwierig. Ja, es kommt auf die Beziehung an. Also ich weiß nicht, wenn sie jetzt nicht intensiv wäre, dann würde ich sie für mich jetzt einfach beenden.
Ja,
okay. Weil es ein Energieräuber ist. Wenn es jetzt eine intensivere Beziehung wäre, wie eine Partnerschaft oder Familie oder sowas, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir reden über das Thema, weil es mir wichtig ist. Und wenn du nicht dazu bereit bist, mit mir darüber zu reden, obwohl du weißt, dass es ein wichtiges Thema für mich ist, dann werde ich mich jetzt erstmal zurückziehen. Und wenn du soweit bist, kommst du gerne zu mir.
Oh, das ist aber schon eine sehr reife Variante.
Was würdest du denn
sagen? Nein, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die das so klar könnten, das ist schon advanced. Ne? Also ich liebe das übrigens bei Sarah immer, wenn ich manchmal so in Entscheidungsthemen auch drinstehe und sie ist gar nicht so emotional involviert, kommt sie einfach von außen, guckt drauf und sagt, ich würde diesen Punkt machen, 1, 2, 3, aus dem und dem Grund. Und denk so, krass, ich schlapp mich 3 Stunden mit der Aufgabe gerade rum und da kommt einfach so eine ganz krasse, klare Entscheidung von Sarah. Das ist auch so eine Power. Deswegen.
Ja, danke schön. Das ist witzig, dass du sagst. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich emotionaler in Entscheidungen bin. Bei mir ist eher so Pro- und Kontraliste und die länger ist, die gewinnt.
Ja, siehst du mal. Ja, siehst du, gehst da ein bisschen kognitiver ran in das Ding. Ne? So haben wir alle unsere Stärken. Ne? Und ich glaube, was wichtig ist, wenn du das möchtest und dich mit dem Thema emotionaler Nähe auseinandersetzen magst, dann kannst du auf jeden Fall in der Zukunft mal darauf achten, gerade wenn du so Gedanken und Gefühle kommen, ja? Also wenn du so, aber andersrum gesagt, wenn du an emotionale Nähe denkst, schon dich damit beschäftigst, da mal darauf zu achten, welche Gedanken, welche Gefühle, was macht es mit mir? Ne? Ist das eher so, oh, da bleibe ich erstmal auf Abstand? Oder ist es eher so, oh, krass, da werde ich gleich immer so richtig emotional und dann mache ich das alles zu meinem Lebensaufgabe. Ja? Ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die hat damals, war sie im Dating sehr aktiv und dann hat sie die Person das erste Mal gesehen. Und danach habe ich angerufen und habe gesagt, und wie war es so? Ah, unfassbar, total verliebt, das ist Wahnsinn, das ist der Traumtyp meines Dings. Und dann habe ich so gesagt, sag mal, wie lange kennst du den jetzt eigentlich? Und dann hat sie schon relativ schnell gemerkt, dass sie vielleicht noch mal ein bisschen, also weil das Ding ist, wenn du so eine hohe Erwartung aufbaust, dann wirst du halt oftmals enttäuscht, ne, nach kurzer Zeit. Und da habe ich hier so empfohlen, achte doch mal drauf, ich bin ja auch so ein Mann, so, ne, achte mal so 4-5 Mal treffen vielleicht, ein bisschen mal gucken, ob der auch wirklich Interesse an dir hat und so, ne? Oder ob der nur kochen gehen will mit dir oder was auch immer, ne? Und ja, hat sie dann irgendwie gemacht und ist das auch schon seit über 3 Jahren zusammen, ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema. Kennst du auch, hast du gesagt, ne?
Ja? Naja, nicht von mir, aber von Freundinnen. Ja. Also.
Kenne ich von einer Freundin.
Kenne ich von der Freundin, der Schwester, die Bekannte, die Oma.
Ja. Ah, von einer Freundin, seinem Mann, seiner, ja. Ah, okay, na gut. Ja, also das wäre so die Idee. Schau, fühl mal, was kommt denn da so hoch bei dir, wenn du an emotionale Nähe denkst und was macht es mit dir? Und dann vielleicht die nächste Frage, wie möchtest du es denn haben? Weil ich habe jetzt ganz wenige Leute kennengelernt, die ein emotional neutrales Leben führen wollen. Also die so sagen, ja, alles ist so okay. Also so auf diesem emotionalen Level.
Da gibt's schon ein paar, ne?
Naja, aber sie wollen sie auch nicht wirklich. Ja. Ist ja eine Schutzreaktion,
ja,
ne?
Stimmt.
So, also oftmals bricht der Alkohol dann die Leute so ein bisschen, ne? Dass die auf einmal Sachen sagen. Auch habe ich auch schon, auch im Coaching gerade, ne? Da war er dann mal betrunken und sagt so, oh, du bist mir das Beste, was mir jemals passiert ist. Mhm. Und sie meinte, das war so der maximale Ausbruch an Emotionalität nach 4 Jahren.
Wow.
Und da merkt man, da steckt was drin in den Leuten, ne? Und die haben dann Angst und es gibt unterschiedliche Zeitpunkte, wann man an diese Themen dann rangehen möchte.
Mhm.
Und manchmal kommt es auch durch, Leute verlassen dich, Leute brechen emotionale Sachen auf oder du lernst Menschen kennen, die dich emotional so inspirieren, dass du auf einmal da reingehst. Ne? So. Frage ist immer was, wie geht's dir damit? Was macht es mit dir? Und wenn du daran was ändern willst, geh an das Thema ran. Das wäre so eigentlich der Abschlussgedanke. Oder hast du noch was? Was dir wichtig ist.
Ich kann da nichts hinzufügen. Naja, ich glaube, es ist alles gesagt. Wir haben ein bisschen viel geredet,
Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Viel Spaß bei eurer emotionalen Nähe, die ihr noch mehr vielleicht erleben werdet in der Zukunft.
Darauf ein Kussi.
Kussi.
Mua.